Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Thema in der Ostschweiz. Verhandlungen gescheitert, das Versandhaus Quelle Schweiz St. Gallen schliesst, über 120 Leute stehen auf der Strasse. Härtere Strafen fürs Rauchen, die St. Galler Regierung gibt Regeln für Fimoise raus. Im Thurgau lebt sich's gut, das sagen zumindest Zahlen, allmäh zögelt in den Kanton. Gold ist nicht gleich Gold. Was bedeutet die Goldmedaille vom Janka, finanziell und für Sponsoring? 5 Sitze, 6 Kandidaten. Glarus wählt der Regierungsrat neu. Wer welche Chance hat, sie hören später in der Sendung. Und das Wetter, da und dort Regen, morgen hauptsächlich trocken. Am Mikrofon Beatrice Gmünder. Lang ist um die Zukunft vom St. Gallen Versandhaus Quelle Schweiz verhandelt worden. Seit heute ist klar, das Verhandeln hat nichts genützt. Die Quelle Schweiz wird aufgelöst, die 122 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden entlassen. Fabian Frey.
Im letzten Sommer ist das Mutterhaus von Quelle Schweiz, die deutsche Arcando-Gruppe, Konkurs gegangen. Seitdem hat der Insolvenzverwalter für das St. Galler Versandhaus einen neuen Käufer gesucht. Ein Angebot war rum vom Hamburger Otto Versand. Und auch die Manager von Quelle Schweiz haben ein Angebot gemacht. Für eine Lösung hat sich auch der Kanton St. Gallen eingesetzt. Er hat 10 Investoren auftrieben und die mit dem Insolvenzverwalter an den Tisch gebracht. Der Leiter vom St. Galler Amt für Wirtschaft, der Remo D'Aguatti.
Wir haben bis zur letzten Minute Verhandlungen geführt. Wir sind schon seit dem Sommer 09 dran und haben dann eigentlich, wo wir gehört haben, dass jetzt eine Liquidation zum Thema wird, im Januar auch wieder sofort reagiert. Teils sind wir auch sehr, sehr nahe dann auch gewesen bei den Verhandlungen. Und darum ist es sehr enttäuschend, dass jetzt da nicht etwas weitergehen kann und auch der Standort St. Gallen wirklich noch eine Zukunft hat.
Der ganze Einsatz war also umsonst. Die 122 Mitarbeiter sind heute Nachmittag darüber informiert worden, dass sie ihren Job verlieren. Quelle Schweiz, die laut eigenen Angaben rentiert, wird jetzt also aufgelöst. Und das, obwohl verschiedene Angebote in Millionenhöhe rum waren. Die Angebote seien einfach zu wenig hoch gewesen, sagt der Sprecher vom Insolvenzverwalter, der Thomas Schulz.
Es liegen Angebote vor auf Teile der Quelle Schweiz. Das sind Markenrechte, das sind Adressdateien, das sind noch Waren. Jeder, der hier ein Angebot auf das gesamte Geschäft abgegeben hätte, hätte sich in diesem Rahmen bewegen müssen. Und dazu war aufgrund des Geschäftsmodells und aufgrund der Kostenstruktur hier im Unternehmen kein einziger Investor bereit.
Der Thomas Schulz hat alle Angebote genau durchleuchtet und angeschaut, ob die Investoren auch wirklich zahlen könnten und was sie mit Quelle Schweiz für Pläne haben. Und keines von diesen Angeboten hat eben verhebt. Darum jetzt also das Aus. Bei der Gewerkschaft Unia ist der Frust gross. Der Sektionsleiter Thomas Webb kann es nicht verstecken.
Wir wissen zum Beispiel, dass das Angebot vom Management von da gar nie ernsthaft und seriös geprüft worden ist. Die haben es einmal vorstellen, nachher ist gesagt worden, das verhebe ich nicht auf die Zukunft, aber es ist gar nicht nachgefragt worden nach ihrem Businessplan, der nämlich da vorgelegen wäre.
Für die 122 Mitarbeiter gibt es einen Sozialplan und das St. Galler Amt für Arbeit und das RAF bieten den Mitarbeitern Hilfe an. Bis im Mai läuft jetzt der Ausverkauf der Waren vom St. Galler Versandhaus. Im Juni ist dann definitiv Schluss.
Im Kanton St. Gallen geht über die Ladenöffnungszeiten schon wieder eine Volksabstimmung. Hier dabei geht es darum, ob die Läden am Abend den Stand länger dürfen offen haben, nämlich bis um 8 Uhr. Es ist das dritte Mal in 14 Jahren, dass St. Gallen über die Ladenöffnungszeiten abstimmen müssen. Bis jetzt sind Verlängerungen all abgekehrt. Im Kanton St. Gallen gibt es keinen Flatrate-Tax. Der Kantonsrat hat heute den Einheitssteuersatz abgelehnt. Ein Vorstoss von der FDP hat Flatrate-Tax einführen, weil die einfacher sind und der Kanton St. Gallen bei den Steuern attraktiver wäre. Der Rat ist aber dagegen gesehen, fand, dass der Kanton jetzt keine Steuererleichterungen mehr vermag. Ab dem 1. Juli sind im Kanton St. Gallen nur noch unbediente Fimoise erlaubt. Die Zeiten, wo immer zu den Ziegen her in den Kaffee oder das Feierabendbier gebracht werden, die sind also definitiv vorbei. Der Regierungsrat hat heute bekannt gegeben, wie das Gesetz zum Schutz vor dem Passivrauchen genau umgesetzt wird. Der Beitrag von Philipp Gemperli und der Lea Führer.
Im Kanton St. Gallen gibt es keine Ausnahme mehr. In keinem Restaurant darf mehr geraucht werden. Die einzigen Möglichkeiten sind unbediente Fumoise, die aber dürfen nicht grösser sein als ein Drittel der Restaurantfläche. Die Lüftung muss also gut sein, dass kein Rauch ins Restaurant hineinkommen kann. Ob das überall so gemacht wird, kontrolliert man auch, betont der Urs Besmer vom Rechtsdienst vom Gesundheitsdepartement.
Zukünftig wird es so sein, dass die Einrichtung und die Inbetriebnahme von einer Firma an einem normalen Baubewilligungsverfahren zu unterstellen ist. Das heisst, die Gemeinde, das Bauamt und die jeweilige Gemeinde wird prüfen, sind die Voraussetzungen erfüllt und wenn ja, wird die Bewilligung erteilt.
Die Fümoirs, die es heute schon gibt, dürfen weitergeführt werden. Die Wirte haben bis im Herbst 2011 Zeit, um die Raucherräume als neue Gesetz anzupassen. Die Verschärfung vom St. Galler Rauchergesetz tritt am 1. Juli in Kraft. Zwei Monate vorher aber müssen schon Anpassungen vom Bund umgesetzt werden. In Sachen Rauchergesetz gibt es also innerhalb von kurzer Zeit gar zwei Anpassungen. Die St. Galler Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann glaubt nicht, dass da Verwirrung gibt.
So ist ganz klar, welche Regelungen das eben vom Bund umgesetzt werden müssen. Die haben wir eigentlich zum grossen Teil schon in unserem Kanton. Und dann gibt es noch mal eine feine Veränderung auf den 1. Juli, weil die Fümoirs schlichtweg nicht mehr bedient dürfen sein, sondern nur noch unbedient. Und so können sich alle ganz klar darauf vorbereiten.
Die Wirte, die sich nicht daran halten, müssen bis zu 1'000 Franken Buße zahlen. Die Raucher 100 Franken, anstatt wie bis jetzt 40. Die Wirte sind nicht so glücklich mit dieser Regelung. Der Präsident vom Verband Gastro St. Gallen, der Josef Müller.
Wir müssen einfach mit dem leben. Das Volk hat es so will und wir werden jetzt also so müssen umsetzen. Fünfmal dürfen gleich gross sein wie die, die wir jetzt bedienen. Von dem her müssen wir in dem Sinne keine Investitionen mit tätigen. Was schlimmer ist, ist, dass es keine Ausnahmeregelungen mehr gibt und das wird natürlich für kleine Betriebe einschneidend sein.
Der Josef Müller rechnet also damit, dass sein oder das andere Restaurant zumachen muss. Er hat auch Angst, dass es Probleme mit den Nachbarn geben könnte. Bei Restaurant ohne Raucherraum müssen die Gäste nämlich rausgehen rauchen.
Seit heute Morgen fließt das Wasser im Eschenkanal wieder frei. Das ist die erste sichtbare Etappe von der Lindsanierung. Ein Jahrhundertwerk, das rund 100 Millionen kostet und den Hochwasserschutz im Lindgebiet sicherstellt. Der Pius Kessler hat den zuständigen Baudirektor, den St. Galler Regierungsrat Willi Haag, zu dem ersten Schritt befragt.
Willi Haag, die Umleitung jetzt vom Eschenkanal, das Wasser, das anders fließt, was bedeutet der Tag, die Stunde für Sie?
Es ist eigentlich wie ein Meilenstein. Wir können die erste Etappe von der Sanierung am Escherkanal abschliessen und eben die Umleitung vom Escherkanal hautnah erleben. Und wir freuen uns jetzt, dass es sichtbar wird, auch für die Bevölkerung, was wir machen und dass die Totalsanierung vom Lindwerk letztendlich der ganzen Region und der Lindebene bedient.
Herr Haag, das ist eine neue, eine andere Philosophie wie die Philosophie vom Escher.
Das ist richtig. Da ist es nur darum gegangen, das Hochwasser zu bändigen, die Schäden zu vermeiden. Und heute tut man das gesamtheitlich gesehen. Heute sagt man, dass der Lebensraum Gewässer eine sehr grosse Bedeutung hat, und zwar für Kleintiere, für Pflanzen, für die Vielfalt. Und dass man die Werte, die man eben hier mit dem radikalen Eingrenzen im Prinzip vernichtet hat, die muss man wieder aufwerten. Und die Philosophie ist heute ganz klar. Erstens den Wasserabfluss sicherstellen, den Unterhalt der Gewässer machen. Zweitens raumplanerische Massnahmen, eben den Gewässern mehr Raum zu geben, um Überschwemmungen zu verhindern. Und erst in dritter Stelle kommen bauliche Massnahmen, wo eben schon wegen Überbauungen keine anderen Möglichkeiten bestehen. Und selbst, wo sie bauliche Massnahmen machen, müssen sie ökologische Aufwertungen machen. Sonst kommen sie keine Bewilligung über und damit auch keine Mittel vom Bund.
Die Umleitung jetzt vom Escherkanal, der Neufluss vom Wasser, die neuen Wege, werden die jetzt genau überwacht?
Ja, selbstverständlich. Wir können zwar bauliche Massnahmen jetzt vorgesehen, wir haben die Öffnungen vorbereitet, aber das Ganze gibt jetzt einen lebendigen Raum. Und das Wasser wird sich den Weg suchen. Wir tun das sehr interessiert natürlich verfolgen. Die Planer tun jetzt da mitverfolgen, kommen sie so raus, wie wir geplant haben. Tut das Wasser allenfalls ein bisschen andere Wege suchen? Was hat das für Auswirkungen? Wo können wir die Entwicklung laufen lassen? Wo müssen wir allenfalls noch einmal eingreifen?
Sagt der St. Galler Regierungsrat Willi Haag auf Fragen von Pius Kessler.
Im Kanton Thurgau wohnen mehr Leute als ein Jahr vorne. Die Bevölkerung ist im 2009 um 1,3% gewachsen, das zeigt die neueste Statistik. Vor allem Deutsche und Schweizer sind neu in Thurgau gezogen. Karin Kobler.
Moderat wachsen, das ist gut, sagt der Thurgauer Volkswirtschaftsdirektor Kaspar Schlepfer.
Das erleichtert sehr vieles. Die Wohnungen sind besetzt, es wird etwas gebaut, es läuft etwas im Kanton. Das Umgekehrte, wenn die Bevölkerung für abnehmen, würde alles viel schwieriger machen.
Was auffällt, nebst den Schweizer sind es vor allem Leute aus Deutschland, die in Thurgau zügeln, sagt die Leiterin der Dienststelle für Statistik, Ulrike Baldeweg.
Die Leute zieht es tatsächlich vor allem in Grenzregionen. Es sind Gemeinden wie Kreuzlingen, Tägerwilen, Bottighofen, also so die Gemeinden am See, auch Münsterlingen, also wirklich der Gürtel am See.
Die Zahl der Deutschen hat allerdings abgenommen. Aber gerade auf die Deutschen sagt der Kanton Thurgau angewiesen, sagt der Kaspar Schlepfer.
Im Pflegebereich, in den Spitälern sind wir darauf angewiesen, dass Leute aus Deutschland uns helfen, Pflichten zu erfüllen, die die öffentliche Hand hat. Und auf der anderen Seite braucht die Wirtschaft nach wie vor Fachkräfte, die zum Teil nicht erhältlich sind auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt.
Weil die neueste Statistik auch auffällt, sind die vielen Kinder und jungen Erwachsenen, die im Thurgau wohnen.
Ja, das hat verschiedene Auswirkungen. Einerseits ist wegen dem, weil wir ein relativ junger Kanton sind, das Durchschnittseinkommen ein bisschen tiefer als die anderen Kantone. Darum sind wir in der Statistik vom Sozialprodukt immer ein bisschen tiefer als andere Kantone. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Freude, wenn man viele Junge hat. Aber auch wir sind mit dem konfrontiert, dass tendenziell natürlich das Alter zunimmt.
Ende 2009 haben exakt 244.330 Leute im Thurgau gewohnt.
In der Nacht auf heute ist in Neffels im Kanton Glarus in einen Supermarkt eingebrochen worden. Die Täter haben Zigaretten im Wert von fast 50'000 Franken gestohlen. Das sind mehr als 600 Stangen. In Kreuzlingen hat heute Morgen im Giersberg-Tunnel ein Auto überschlagen. Wie die Polizei schreibt, hat sich der Fahrer dabei verletzt. Der Unfall ist passiert, weil der Lenker auf eine Ölspur geraten ist, die einen Sattelschlepper verloren hat. Daraufhin hat das Unfallopfer die Kontrolle verloren. Der Tunnel auf der A7 ist Strom in Fahrrichtung Zürich 3 Stunden lang gesperrt gewesen. Nach dem Olympiasieg im Riesenslalom ist der 23-jährige Carlo Janka aus Obersachsen ein gefragter Mann. Und das wollen jetzt alle von ihm wissen, was so ein Olympiasieg für ihn bedeutet. Wir fragen jetzt gleich, meinen jetzt aber anders. Nämlich, was ist so ein Olympiasieg wert? Wie lässt sich die Goldmedaille in harter Währung vergolden? Erfahrungen damit hat der letzte Riesenslalom-Olympiasieg aus Graubünden, der Heini Hemmig, gemacht. Er hat vor 34 Jahren in Innsbruck Gold gewonnen. Ricarda Simonet.
Wo findet man den Heini Hemmig, Olympiasieger von 1976 in Innsbruck, am ehesten? Klar, auf der Piste. Sogar auf dem Sessellift.
Ja, jetzt bin ich oberst, jetzt hört man wieder besser.
Erst gerade 61 geworden ist der Riesenspezialist von Kurwalde mit dem legendären Bart noch täglich mit dem Skisport verbunden. Goldmedaille hat er nicht so vergoldet, dass er nicht mehr arbeiten müsste, anscheinend. Werbe- und karrieremässig hat es ihm aber Türen geöffnet.
Ja, ich habe dann nachher die sogenannte B-Lizenz, die sie dort eingeführt haben, gelöst und habe dann somit auch außerhalb vom Skipool Werbung machen und habe das auch gemacht mit Rezensern und Ragusen und Unterwäsche und Versicherungen. Also es hat schon sehr viel gebracht.
Der Heini Hemmig hat sich dann bald selbstständig gemacht, vertreibt seit Jahren alles rund um den Skisport, von der Slalom-Kippstange bis zu Sicherheitsnetz. Und er erinnert sich mit einem Lachen daran an die Werbesätze Ende 70er Jahre, die er hat müssen sagen. Wobei, das geht ja noch, bringt er das Beispiel da.
Der Ragusen muss halt einfach sein. Habe ich damals so gerne müssen singen, aber das ist nicht so meine Stärke.
Im Fernsehen für Schocki singen, in dieser Rolle kann man sich der Carlo Janka schwer vorstellen. Die Zeiten haben sich geändert und Geldsumme auch. Verdienen kann ein Sportler als Werbeträger mit dem Kopf, auf dem Helm oder Mütze oder für Drittsponsoren, wo aber die Verbandspartner nicht konkurrenzieren dürfen. Wie sein Manager Giuseppe Frey aufzählt, schränkt das schon zünftig ein.
Es sind Banken ausgeschlossen, Versicherungen sind ausgeschlossen, Autobranche ist ausgeschlossen, Telekommunikation ist ausgeschlossen, Getränke auch nur teilweise zugelassen. Also ist dort relativ schwierig. Was wir jetzt gemacht haben, eine Woche vor der Olympiade, ist ein 5-Jahres-Vertrag mit einer luxuriösen Uhrenmarke, die wir aber nicht kommunizieren im Moment, weil es jetzt einfach während der Olympiade ist Werbeverbot.
Wo aber zum Beispiel auch am Handgelenk von Hermann Mayer oder Roger Federer zu sehen ist. Die ganz grosse Stunde vom fetten Werbevertrag also hat geschlagen, schon vor den Olympischen Spielen. Zur Freude auch vom Manager. Klar, nie auf der gleichen Stufe wie Tennis-Welt Nummer 1.
Nein, das nicht, weil Tennis ist natürlich eine Weltsportart, was sie leider nicht ist, aber er bewegt sich in einem guten Niveau und das Allersympathischste an Carlo Jungen ist, dass ihn das eigentlich gar nicht so kümmert. Er ist nicht der, der da die Franken zusammenzählt, sondern Ende Saison zeige ich ihm dann einfach auf, was er mal verdient hat. Und dann nimmt er das stunnend zur Kenntnis. Und dann ist das das, was für ihn bereits wieder ad acta gelegt wird. Also er ist nicht geldgierig, er ist auch da bodenständig und sehr sympathisch.
Der englische Fußballclub Manchester United liegt am 23-Jährigen am Herzen. Darum werde er sich im Frühling sicher wieder ein Match von denen gönnen und auch probieren, einmal hinter Kulissen vom Old Trafford Stadion zu sehen.
Wenn er da Manchester kann live sehen, das ist das, was ihm am meisten bedeutet. Alles andere Materielles ist für den Carlo eigentlich nicht so von Bedeutung.
Bodenständig, bescheiden, sicher auch Charakterzeuge, die auf den Heini Hemmi zutreffen. Der selber sagt es so.
Er ist auch der Introvertierte, der Bergler. Das bin ich auch gesehen. Aber er macht das super gut und er taucht sicher noch mehr auf.
Der Iceman Carlo Jancke, der von seinem weichen Inneren zum Beispiel bei der Medaille 4 ein bisschen gegen aussen gekehrt hat. Noch ist aber nichts mit Schmelzen, weil 6 Rennen stehen noch an und der Carlo Jancke fährt um den Gesamtweltcup-Sieg mit. Darum wird auch das Feiern im Frühling verschoben.
Ricarda Simonet. Am 7. März wird die 5-köpfige kleine Regierung neu gewählt. Und lange hat sie so ausgesehen, als ob eigentlich schon vor der Wahl als klar wäre. 4 von den bisherigen treten wieder an. Marianne Dürst und Andrea Bettiga von der FDP, der Rolf Wittmann von der CVP und der Robert Marti von der BDP. Zurücktreten tut der Bildungsdirektor Jakob Kamm von der SP. Für ihn haben die Sozialdemokraten die Landräte und Schulleiterin Christine Bickel nominiert. Die Situation war also gesehen, 4 bisherige und eine neue für den 5. Sitz. Dann aber ist doch noch ein weiterer Kandidat auftreten, nämlich der Dirk van Vliet, eigentlich ein FDP-Mitglied, der aber als parteilos etwa geht. Die Maria Lorenzetti verfolgt für uns die Wahlen. Wie hat die Kandidatur von Dirk van Vliet die Ausgangslage verändert?
Sie hat ein bisschen Verwirrung ins Ganze gebracht und vor allem hat er, glaube ich, die eigene Partei verwirrt. Er ist in der FDP, kommt aber da eben als Parteilose und hat das nicht mit der Partei abgesprochen. Gleichzeitig kandidiert er auch für das Parlament in der neuen Grossgemeinde Glarus Nord auf der FDP-Liste. Die Wahlen sind auch am 7. März. Also eine absurde Situation eigentlich. Dirk van Vliet kennt man wegen seinem Projekt von einer Fischfarm, die er in seiner Gemeinde Mollis bauen wollte. Die Gemeindeversammlung hat das aber verhindert und darum kommt die Fischfabrik jetzt in sein Luzernisches zu stehen.
Und wie sind da die Chancen von Dirk van Vliet?
Die sehen eher schlecht aus. Die Mehrfachkandidatur, einmal für die FDP, einmal als Parteilose, einmal für das Parlament, einmal für den Regierungsrat, diskutiert man im Glarnerland nicht, zumindest in den politischen Kreisen. Es ist auch unklar, was für eine Unterstützung der Dirk van Vliet hat. Er wird Stimmen machen aus seiner Gemeinde, er ist dort auch Gemeinderat. Er hat sich auch in Arbeitsgruppen engagiert für Gemeindefusionen. Wahrscheinlich wird er auch einen Teil Stimmen aus der SVP haben, wo ja keinen eigenen Kandidat hat. Es wäre aber eine Überraschung, wenn er einen zweiten Wahlgang anzwingen könnte. Und erst recht wäre es eine Überraschung, wenn er gewählt würde.
Also das heisst, wir wären wieder bei der ursprünglichen Situation. 5 Sitze, 4 bisherige und die neue Kandidatin Christine Bickel.
Ja, so kann man sagen. Christine Bickel ist seit vielen Jahren im Glarner Kantonsparlament, im Landrat. Sie war dort auch Landratspräsidentin gewesen. Sie ist SP-Präsidentin. Also, man kennt sie. Dann kommt noch dazu, die Glarner SP ist keine besonders angriffige. Und Christine Bickel ist eine Person, die Lösungen eher im Konsens sucht als im Konflikt. Das heisst, sie wird auch bei den Bürgerlichen akzeptiert. Sie hat viele verschiedene Erfahrungen, auch als Schulleiterin. Es ist das Bildungsdepartement, das frei wird. Und obwohl es natürlich dann die Regierung selber ist, die das Departement verteilt, wird da der ein oder andere Wähler vielleicht finden, das passt gerade. Also eigentlich sehr gute Chancen für eine Wahl.
Die SVP ist ja seit der Abspaltung von der BDP nochmal in der Regierung vertreten. Hat jetzt auch kein Kandidat? Wie ist denn da der Zustand von dieser Partei?
Die SVP hat schlicht keinen Kandidat gefunden, keine Kandidatin. Die Partei ist sich am Aufrappeln nach der Abspaltung. Man weiss auch noch nicht so recht, wie sie in der Basis aussieht. Wie viele wählen denn jetzt wirklich BDP und wie viele SVP? Da hat es noch keine Proporzwahl gegeben, wo man da wirklich dran ablesen könnte. Am bisherigen Regierungsrat Robert Marti, der ja zu der BDP übertreten ist, werden die SVP-Stimmen abgehen. Richtig gefördert sollten da nicht, weil er mit den Stimmen der anderen Bürgerlichen kann rechnen.
Vielen Dank, Maria Lorenzetti. Unter regionaljournal.ch finden Sie ein Dossier zu den klaren Regierungsratswahlen mit ausführlichen Porträts der bisherigen Regierungsräte und der neuen Kandidaten. Sie finden auch das ganze Päckchen. Wir haben gestern eine gut halbstündige Spezialsendung zu den klaren Wahlen gemacht. Und das, wie gesagt, finden Sie alles unter regionaljournal.ch. Und natürlich berichtet mehr auch über klaren Wahlen am 7. März live. 3 von 6, wir kommen zu den wichtigsten Meldungen vom Tag in der Zusammenfassung. Über 120 Leute verlieren ihren Job. Das Versandhaus Quelle Schweiz mit Sitz St. Gallen geht zu. Es sei kein Investor gefunden worden, der genug zahle. Der Kanton St. Gallen und auch die Uni sind enttäuscht. Sie werfen dem Unternehmen teilweise vor, dass sie das Angebot nicht ernsthaft geprüft haben. Im Kanton St. Gallen gibt es keinen Flatrate-Tax. Der Kantonsrat hat heute Morgen den Einheitssteuersatz abgelehnt. Ein Vorstoss von der FDP wollte den Flatrate-Tax einführen, weil die einfacher sind und der Kanton St. Gallen bei den Steuern attraktiver wäre. Im Thurgau wohnen all mehr Leute. Gut 3'000 sind letztes Jahr dazugekommen. Das zeigt die neueste Statistik. Neben Schweizer sind vor allem Deutsche, die in Thurgau gezögelt sind. Der Frühling klopft an, wie fest, das sagt uns Felix Blume von SF Meteo.
Am Abend und in der ersten Nachthälfte werden jetzt die Wolken immer dichter und es setzen dann auch verbreitet Schauer ein. Die Schneefallgrenze liegt dabei bei etwa 1300 Meter und vor allem auf den Voralpengipfeln, speziell am Alpstein, da haben wir teilweise auch kräftigen Südwestwind. Gegen den Morgen zu gibt es eine Wetterberuhigung und morgen Vormittag haben wir trotz Wolkenfelder teilweise auch längere sonnige Abschnitte. Dazu bläst dann speziell im Rheintal, aber auch im Glarnerland ganz leichter Föhn. Gegen den Abend tut es dann wieder zu und von Westen kommt erneut Regen auf. Die Schneefallgrenze liegt dabei bei etwa 1400 Meter. Morgen Morgen erwarten wir in St. Gallen etwa 4 Grad, am Nachmittag gibt es dann am Bodensee plus 10 Grad, am Sentis minus 3 Grad. Am Freitagvormittag fällt verbreitet kräftiger Regen, die Schneefallgrenze liegt zum ersten Mal bei 1300 Meter. Am Nachmittag geht dann das Ganze in Schauer über und die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend auf etwa 700 Meter ab. Dazu blass stach bei stürmischer Südwestwind. Tagsüber ist es doch noch einigermaßen mild mit Höchstwert von 9 Grad.
Der Felix Blume. So viel vom Regionaljournal Ostschweiz am Mittwoch, 24. Februar. Verantwortlich für die heutigen Sendungen ist der Pius Kessler. Am Mikrofon verabschiedet sich Beatrice Gmünde. Alles, was Sie bei uns hören, finden Sie auch im Internet unter regionaljournal.ch. Die Abendsendung steht auch als Podcast zur Verfügung. Im Übrigen gibt es ein umfängliches Dossier zu den kleinen Regierungsratswahlen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.